Bevor ich anfange, möchte ich euch Grüße von Marienberg ausrichten. Und ganz besonders hat er gestern extra zu mir gesagt, von unserem Prediger in Soran. Ist mir ein Gedanken bei euch. Noch vielleicht zu einer Bekanntmachung. Ich weiß nicht, ob das so hier publik gemacht wurde. Es findet diese Woche in Marienberg mit Bruder Paul Blumenthal eine Vortragsreihe statt. Die letzte Arche heißt es. Ich war gestern dabei, er hat es wunderbar ausgearbeitet. Es geht vor allem um Landleben. Wer nicht dort sein kann direkt, gibt es einen Livestream. Also ich glaube, heute ist um 15 und um 17 Uhr, morgen 17 und 19 Uhr, also die ganze Woche über dann 19 Uhr, wer da dabei sein möchte. Und jetzt würde ich normalerweise sagen, die Tante Helga wird eine Kindergeschichte bringen, aber sie ist heute verhindert. Und so hat sich, ich sehe mindestens ein Kind, aber wir sind ja alle zwei, wir sind Kinder Gottes. Und der Gerhard hat sich bereit erklärt, eine Kindergeschichte zu uns zu übermitteln. Und bitte, Gerhard, Gottes Segen.
Ja, danke. Das ist also mein Vorrecht, das erste Mal für euch eine Kindergeschichte. Und die ist deswegen für mich so interessant gewesen, weil ich habe sie vor einem Monat, ungefähr vor einem Monat, haben wir sie gehört, und zwar direkt von dem Prediger-Ehepaar, dass diese Geschichte oder diese Begebenheit wirklich erlebt haben. Also ich habe es nicht wo gelesen, sondern wir haben es direkt von dem gehört, der das Ganze hautnah erlebt hat. Und das Ganze spielte sich in Amerika ab, so vor circa 15 bis 20 Jahre. Da gab es noch kein Handy. Und sie waren frisch verheiratet und waren mit dem Auto unterwegs auf dem Land und sind gefahren, und da war ein alleinstehendes Haus und da hat so komisch geraucht aus dem Dach. Und sie haben, ja, der Gedanke gekommen, das ist kein Ofen, da brennt's. Was haben sie gemacht? Sie sind sofort stehen geblieben. Jetzt haben sie ganz schnell überlegt, was machen sie? Sie haben kein Handy, sie können nicht die Feuerwehr rufen. Also haben sie Folgendes gemacht. Er, der Mann, ist ausgestiegen und die Frau hat er weitergeschickt. Fahr und such im nächsten Dorf ein Telefon, der eben dann die Feuerwehr anrufen kann. Er ist zu dem Haus gegangen und in dem Haus, was anfing zu brennen, war eine ältere Frau, die war gehbehindert. Und er konnte sie aus diesem brennenden Haus retten. Also das ist schon eigentlich ein Wunder für sich, dass gerade in dem Moment er vorbeifährt oder sie beide und sie können die Frau rausretten aus dem Haus. Dann, in Amerika sind die meisten Häuser aus Holz. Das Haus ist leider natürlich, obwohl die Feuerwehr kommt und kam, ist es verbrannt und zwar ziemlich bis auf die Grundmauern. Und nach dem Brand, was passiert dann immer? Wird natürlich nachgeschaut, was ist da, was kann man noch retten, was ist vielleicht nur verkohlt. Aber das sieht alles so aus, als wäre nichts mehr zu finden. Aber im Schlafzimmer, und sie konnten fast ihren Augen nicht trauen, da liegt doch auf dem Nachttisch ein Buch. Und es war die Bibel. Und die Bibel war nicht verbrannt, sie ist erhalten geblieben. Und das ist eigentlich das große Wunder. Also ich konnte es eigentlich auch nicht glauben, aber wir haben die beiden, das Prediger-Ehepaar kennengelernt und wirklich von ihnen gehört, die Bibel war unversehrt. Und wenn man sich das vorstellt, alles andere ist verbrannt und Gott hat die Bibel erhalten. Ja, dein Wort bleibt ewiglich. Und das ist eigentlich, wenn man sich das vorstellt, was Gott machen kann. Und ja, was kann man daraus lernen? In so einer Situation wirklich kurzes Gebet zu Gott und dann gleich entscheiden, wo ich was retten kann, eine Person retten, schon das erste Wunder. Und dann wacht Gott wirklich über sein Wort. Und da kann man sehen, ja, man kann heute noch Gott erfahren. Und ja, das ist eigentlich das Schöne, wenn man solche Leute noch trifft, wenn man es nicht wo liest, sondern noch solche Leute persönlich kennenlernt, die das wirklich erlebt haben, das Wunder. Und dafür kann man wirklich Gott dankbar sein, dass es wirklich Gott gibt, Gott existiert. Und Gott tut heute noch Wunder. Amen.
Ja, danke recht herzlich. Es könnte ja sein, dass ein Feuerwehrmann dadurch zum Glauben irgendwie kommt. Ja, Gott macht das oft so. Ich habe auch mal, um vielleicht da anzuschließen, wie Gott Leute zum Glauben bringt. Ja, ich habe schon einigen erzählt. Es war vor Jahren mal eine Predigt und da hat ein Buchevangelist, war irgendwie unterwegs und trifft einen Atheisten, sagen wir mal so. Und er überreicht ihm eine Bibel. Und dann sagt er, ich kann eigentlich keine Bibel brauchen, aber ich brauche Papier für meine Zigaretten. Und dafür nehme ich die Bibel. Dann hat der Buchevangelist gesagt, okay, du kannst die Bibel nehmen, um Zigaretten dir zu drehen, aber du musst vorher immer lesen. Und dann hat er gesagt, hat er so geschildert, er rauchte Matthäus, er rauchte Markus, er rauchte Lukas und dann ist er zu dem Vers gekommen, Johannes 3,16 und dann hat er mit dem Rauchen aufgehört und ist zum Glauben gekommen. Also er musste erst drei Evangelien rauchen, um dann praktisch zum Glauben zu kommen. Also da sieht man, Gott hat auch Humor, ja. Und es gibt sehr interessante Geschichten, die da um die Bibel geschehen sind. Unser heutiges Thema soll aber nicht um Rauchen gehen, sondern um einen Vers, der uns Adventisten sehr bekannt ist. Wir lesen ihn am besten gleich in Offenbarung 3, Vers 15 und 16. Offenbarung 3, 15 und 16, da spricht Jesus letztendlich zur letzten Gemeinde. Und hier sagt er, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Man könnte diesen Vers auch anders lesen. Und zwar fangen wir in Vers 15 an. Ich kenne deine Werke, dass du weder fleischlich noch geistlich bist. Ach, dass du fleischlich oder geistlich wärst. So aber, weil du religiös bist und weder fleischlich noch geistlich, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Die Predigt soll heute darum gehen, was es bedeutet, ein fleischlicher Mensch zu sein, ein geistlicher oder ein religiöser Mensch zu sein, was es da für Unterschiede gibt. Fangen wir mit dem Fleischlichen an. Römer ist ja Paradebeispiel zwischen diesen beiden Gruppen vor allen Dingen, fleischlich und geistlich. Römer 7, 5 und Römer 8, 5. Wird der erste Gedanke um das fleischliche Leben gesagt. Römer 7, 5. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Und 8 Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Wenn man das ein wenig durchdenkt, heißt es, fleischliche Menschen wollen die Sünde tun. Sie machen sich eigentlich keine Gedanken über Sünde. Sie wissen oftmals nicht, was Sünde ist. Und ihre Gedanken drehen sich eigentlich ständig über sündige Dinge. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass diese Menschen nur sündigen, aber die Grundausrichtung in ihrem Leben ist zur Sünde hingezogen. Sie lassen letztendlich ihrer sündigen Natur freien Lauf. In Galater 5 gibt es so eine Beschreibung von Menschen, was sie da tun. Galater 5 kennt man ja oftmals als die Frucht des Geistes, ab Vers 22, aber es wird auch die Werke oder die Frucht des Fleisches benannt, das ist ab Vers 19. Galater 5, 19 und dann bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ein paar Dinge kann man mal herausgreifen. Unzucht, Hurerei. Da ist besonders, also in der heutigen Gesellschaft ist es ganz normal. Keiner macht sich mehr da Gedanken. Gehört zum Beispiel Sex vor der Ehe dazu. Homosexualität ist heute auch sehr normal in Gedanken. Die Bibel sagt, es ist ein Gräuel, Gott ein Gräuel. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass diese Menschen vor Gott schon verurteilt sind, aber was sie tun, ist eine Sünde und Gott kann sie davor befreien. Es ist letztendlich eine Krankheit. Auch Ehebruch steht auch hier, ist heute auch schon normal. Ich habe schon Stimmen gehört, dass wenn man die Ehe bricht, es soll wieder eine neue Belebung der Ehe hervorrufen. Also man denkt sich ja da einiges aus. Ja. Götzendienst heißt hier, alles, was ich lieber habe als Gott. Das nennt die Bibel Götzendienst. Was habe ich lieber als Gott? Kann ich mir auch die Frage stellen. Ist es das Fernsehen? Ist es die Familie? Ist es die Arbeit? Ist es das Haus? Egal was. Was ich lieber habe als Gott. Dann, der Luther drückt es ein wenig kräftiger aus in Vers 21. Die Schlachter sagt hier, Trunkenheit und Gelage. Luther sagt Saufen, Fressen, dass man es auch richtig versteht. Und es ist heute Überessen, Übertrinken, falsches Essen, falsches Trinken ist heute eine normale Sünde, die fleischliche Menschen nicht mehr als Sünde erkennen. Letztendlich wollen fleischliche Menschen die Wünsche ihres Körpers befriedigen und sie werden deswegen von selbstsüchtigen Gedanken geleitet. Also Wünsche des Körpers kann man befriedigen, wenn sie mit dem Sinne Gottes, wenn sie mit der Bibel übereinstimmen, aber meistens ist es nicht so. Man folgt letztendlich als fleischlicher Mensch seinen angeborenen Neigungen. Und da wird auch ein Vers gegeben im 1. Johannes 2, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, also streitet gegen Gott. Fleischeslust sind die ganzen Leidenschaften, die schlechten Leidenschaften. Augenlust würde ich Materialismus sehen, das will ich haben. Hochmut des Lebens, Egoismus, Stolz, Ich-Bezogenheit. Und das Interessante ist ja, was im 1. Korinther 2 dann steht, wie sieht so ein fleischlicher Mensch den Glauben? 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch oder auch fleischliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit oder Dummheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also fleischliche Menschen, ich glaube, immer wieder kommen wir vielleicht auch mit ihnen in Kontakt, sie denken, wir sind total verführt. Wie kann man nur am Sabbat in die Gemeinde gehen? Wie kann man sich nur so viele Dinge, die schönen Dinge des Lebens enthalten, wie man immer sagt? Ja? Aber letztendlich sagt die Bibel, sie sind die Verführten. Das ist ja das Verrückte, dass die verführt sind, nie denken, dass sie verführt sind. Das ist übrigens auch den ersten Vers, wo wir gelesen haben. Die Laodizianer denken auch, alles ist in wunderbarer Ordnung. Gott sagt aber, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Die Bibel beschreibt einige fleischliche Menschen. Nebukadnezar zum Beispiel war vor allem am Anfang ein fleischlicher Mensch, hat sich aber dann bekehrt, wenn man Daniel 4 liest. Wer war noch ein fleischlicher Mensch? Mir fällt der Herodes ein. Der nur nach seinen Sinnen gehandelt. Pharao. Also einer, der diesen Traum hatte, war vielleicht doch ein wenig offen für religiöse Dinge, aber der andere, der dann Mose und alle verfolgt haben, war mit Sicherheit fleischlich. Aber die Bibel sagt, gerade in Offenbarung auch, Gott wünscht sich, dass man kalt oder lieber kalt oder fleischlich ist als lauwarm. Denn es gibt viele Möglichkeiten, fleischliche Menschen anzusprechen. Sie denken schon mal nicht von sich, dass Gott sie mag. Ja, meistens denken sie gar nicht, dass es Gott gibt. Kann auch sein. Aber die religiösen Menschen denken immer, oh, Gott muss mich einfach mögen, was ich alles mache. Aber sie denken nicht so. Sie halten auch nicht in geistlichen Dingen viel von sich. Aber oftmals suchen sie auch Gründe, um dem Glauben aus dem Weg zu gehen. Da gibt es ja hunderte von Ausreden, in Anführungsstrichen. Der Atheismus zum Beispiel sagt, es gibt keinen Gott. Oder ich habe keinen Willen, das Leben zu verändern. Mir wird dadurch die Freiheit genommen. Oftmals hört man, ich habe keine Zeit. Vielleicht, wenn ich mal alt bin, dass ich mich dann damit beschäftige. Man denkt auch, das sind so humanistische Gedanken heute, höre ich immer wieder, ich bin doch gut. Was muss ich mich noch verändern? Alles passt doch. Ich habe keinen getötet, ich bestehle keinen. Also die eigene Situation wird von fleischlichen Menschen verkehrt beurteilt. Dann oftmals denkt man, ach, wenn ich jetzt zum Glauben komme, was sollen da die anderen denken von mir? Also dieser Gruppenzwang, diese Menschenfurcht ist. Sie erkennen die Liebe Gottes nicht und kennen sie auch nicht. Wie können sie kennenlernen? Nur durch Gläubige, wahrhaft Gläubige, die ihnen zeigen, wie Gottes Liebe ist. Das ist das Zeugnis durch unser Leben. Und letztendlich haben wir schon gesagt, diese Menschen werden in der Bibel als kalt beschrieben, sind aber doch relativ gut ansprechbar. Schauen wir uns die zweite Gruppe an, die geistlichen Menschen. Wir haben ja da in Römer 8,5 schon einen Hinweis, von wem sie sich führen lassen. Römer 8, Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Und jetzt, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Die geistliche Gesinnung ist ein hundertprozentiger Gegensatz zur fleischlichen Gesinnung. Aber wir in unserem Körper haben da ein Dilemma, möchte ich sagen. Galater 5,17. Also, wir müssen ein paar Texte lesen, ne? Galater 5,17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also hier mal grundsätzlich das Fleisch, das wir ja alle haben, begehrt gegen den Geist auf. Merken uns. Wir gehen wieder zum Römer 8,13. Das ist jetzt noch eine Stufe mehr. Römer 8,13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr fleischlich bleibt, müsst ihr sterben, steht hier. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ein geistlicher Mensch versucht, die Werke des Fleisches durch den Geist zu töten. Also der Geist sollte den Körper kontrollieren. Und in Vers 9, 8 Vers 9, ist die Betonung auf den Geist, aber nicht direkt auf unseren Geist. Hier heißt es nämlich, Römer 8, 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, ich möchte nochmal betonen, nicht durch unseren eigenen Willen töten wir die Werke des Fleisches, sondern durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist kontrolliert unseren Geist und unser Geist kontrolliert unseren Körper und die Gefühle, was dazugehört. Also wenn Versuchungen kommen, was ist das Beste, was man machen kann? Wenn wir es nicht aus unserem Willen schaffen, vielleicht ab und zu schaffen wir es auch durch den Willen, aber besser ist es, wenn Versuchungen kommen, beten. Und ich bete immer am Morgen, wenn ich unter Versuchung komme, dass Gott mir den Gedanken gibt, dass ich jetzt beten kann. Aber oftmals vergisst man es auch. Also mir geht's so. Also dass ich bete, dass letztendlich meine eigenen, so sagt es mal der Geist der Weissagung, dass die eigenen fleißigen Anstrengungen sich mit dem Heiligen Geist vereinigen und man überwinde die Versuchung in der Kraft des Heiligen Geistes. Dadurch wird, das ist auch ein Versprechen, die Versuchung immer kraftloser. Und irgendwann komme ich so weit, dass mich die Versuchung nichts mehr anhaben kann. Ich werde, die Bibel sagt und die Offenbarung auch, zum Überwinder. Also nochmal, wir sind ja schon im Römer, in Kapitel 7, Vers 23. Da sagt der Paulus, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. In mir, in meinem ganzen Körper, in meinem ganzen Denken ist das Gesetz der Sünde. Es ist so verwurzelt schon fast. Wir fühlen uns eigentlich zu dem Ungehorsam hingezogen, aber wir wissen durch das Wort, dass wir fleischliche, sündige Dinge nicht tun sollen. Und es ist oft so, dass bestimmte Situationen, die auch der Teufel kreiert, oder Worte, die zu uns gesprochen werden, was wir gerade sehen, das stärkt das Verlangen nach Sünde. Und jetzt entscheidet unser Wille, was wir tun. Da haben wir die freie Entscheidung. Gehe ich zu Gott und lasse mir die Überwindungskraft geben? Oder gehe ich in die Sünde, weil sie mir so gut gefällt? Also, wir entscheiden, geben wir der Begierde nach, weil unser Fleisch es will, vor dem wir wissen, dass es nicht gut ist, oder beten wir zum Herrn um Überwindung? Oder entfernen wir uns vielleicht sogar aus dieser Situation? Haben wir ein prominentes Beispiel, der Josef, ja? Die Frau wollte ihn zur Sünde verführen. Und er ist getürmt und hat gesagt, wie könnte ich Gott so was Schreckliches anhaben? Dass wenn ihr euren Arbeitskollegen erzählt, der sagt, der war nicht ganz bei Trost. Ja? Fleischlichen Arbeitskollegen, sage ich mal. Römer 13, Vers 14 sagt, wie wir handeln sollen. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Keine Vorsorge für das Fleisch treiben. Denn sonst, wenn ich das tue, wird der Wunsch zur Sünde erwacht. Also wie bereite ich Vorsorge fürs Fleisch? Also ich kann nur so allgemein sprechen. Es könnte sein, dass wenn ich Fernsehen schaue, ich dadurch das Fleisch errege. Verbotene Sexualität wird oft gezeigt, unreine Speisen. Oder wenn ich Probleme habe im Restaurant, ich rieche Kaffee und möchte es dann trinken. Ich treibe Vorsorge für das Fleisch. Ja. Also ich sollte nicht an einen Ort gehen oder mich in Dinge einlassen, wo ich schon vorher weiß, dass ich versucht werde. Und die Bibel sagt, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Auch das können wir nachlesen im 2. Korinther 10. 2. Korinther 10, Verse 3 bis 6. Hier wird letztendlich alles nochmal zusammengefasst, was wir jetzt gesagt haben, für geistliche Menschen. 2. Korinther 10, 3 bis 6. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, also wir haben dieses Fleisch von Geburt an, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse oder woanders steht Berechnungen, klug erdachte Anschläge, zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Also ein geistlicher Mensch wird hier so beschrieben, sobald Gedanken kommen oder ich zu Taten hingezogen werde. Er überlegt sich, ist es im Sinne Gottes? Und wenn es nicht im Sinne Gottes ist, wird er mit der Hilfe Christi diese Vernunftschlüsse und alles, was gegen Gott ist, zerstören und nicht tun. Das ist aber auch ein Wachstumsprozess, muss man sagen. Ja? Also unser Wille ist grundsätzlich schon gut, aber nur in Verbindung mit dem Herrn. Und wie überwindet man jetzt die menschliche Natur, die ja gegen Gott eigentlich streitet? 4 Punkte nochmal kurz. Lukas 14,33, Grundvoraussetzung. Das ganze Kapitel spricht davon, die völlige Übergabe zu Jesus. Vers 33 sagt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. 100%, was ich bin, was ich habe, dem Herrn geben. Völlige Übergabe ist die erste Grundvoraussetzung, um die sündige Natur, die menschliche Natur zu überwinden. Psalm 119, Vers 11. Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Herzen ist jetzt nicht die Pumpe hier gemeint, ist der ganze Mensch gemeint. Der Verstand, Charakter, alles. Also ich bewahre das Wort, das muss ich natürlich erst lesen, damit ich weiß, was wahr und falsch ist. Und je mehr ich davon lese, desto mehr wird auch im Johannes beschrieben, erinnert mich der Heilige Geist dran, was im Wort geschrieben steht. Er sagt auch mit Sicherheit, das ist nicht richtig. Kommt ja auch unser Gewissen, wenn wir es wissen. Also erfüllt vom Wort Gottes heißt, ich kann in jeder Situation im Sinne Gottes entscheiden und immer mein Leben damit vergleichen. Wenn ich es mal nicht weiß, soll ich es lieber nicht machen und lieber mal die Bibel dann fragen, was die Bibel zu dem und dem Thema sagt. Dritter Punkt. Lukas, gehen wir wieder, wir springen ein wenig hin und her. Lukas 6, Vers 12. Das ist so ein Beispiel, das Jesus uns gegeben hat. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Wisst ihr, warum Jesus die ganze Nacht gebetet hat? Das war immer vor ganz wichtigen Entscheidungen. Seine Jünger auszuwählen. Da dürfte Jesus hat ja keinen Fehler gemacht, aber er hat uns ein Beispiel gegeben, wenn ganz wichtige Dinge sind, dass man dann auch länger dafür beten kann. Und er hat die richtigen Jünger erwählt, das wissen wir. Und das Gebet wird auch in der Bibel beschrieben, ist notwendig, um auch den Versuchungen zu widerstehen, die über die Natur, die menschliche zu überwinden. Und um was können wir alles beten?
Um alles.
Okay, um alles. Um eins vielleicht nicht. Bitte hilf mir, dass ich lüge. Da soll ich nicht dafür beten. Ja? Aber um Führung zum Beispiel, um Vergebung, um Weisheit, um Bewahrung, um richtige Entscheidungen, um richtiges Denken, richtiges Wollen, um Aufrichtigkeit, dass er mir vielleicht auch meine Fehler zeigt und ich sie mit seiner Hilfe überwinden kann. Und also das ist die Beziehung mit Gott. Das heißt, ich bete zu ihm, ich spreche mit ihm und er spricht zu mir durch sein Wort. Und was auch noch im Leben Jesu beschrieben wird, aber auch in der Bibel, in Matthäus 5, 14 bis 16, wie ich meine menschliche Natur überwinde. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es ist natürlich Licht leuchten lassen, Zeugnis geben und so weiter, aber vor allen Dingen, ihr könnt es mal im Leben Jesu nachlesen, im 70. Kapitel, ein Satz steht da, seine Selbstsucht oder seine menschliche Natur überwindet man durch ernsthaftes Bemühen, anderen Gutes zu tun. Also die Werke, die Gott einem vor die Füße gelegt hat, da kann man anderen oft Gutes tun. Und das ist ein Mittel, seine Selbstsucht, seine fleischliche Natur zu überwinden. Kommen wir noch, also wir haben jetzt fleischlich und geistlich betrachtet, kommen wir noch zu den religiösen Menschen, zu lauwarmen, wie die Bibel sagt. Religiöse Menschen glauben an Gott. Sie können beten, sie können predigen, sie können die Sabbatschule halten, sie reden vielleicht gerne über religiöse Dinge, ist grundsätzlich nichts Schlechtes jetzt. Ja? Sie denken, sie dienen Gott, sie glauben gut zu sein. Jetzt wird schon gefährlich. Und in Galater 3,3 musste der Paulus der damaligen Gemeinde ein ernstes Wort sagen. Er sagte nämlich, Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Das heißt, sie waren geistliche Menschen, sind aber zu Fleischlichen geworden oder zu Religiösen. Sie wurden so geführt, dass sie völlig überzeugt von ihrem Glaubensleben sind. Die Bibel sagt dazu, sie haben eine Form von Gottseligkeit, aber die Kraft des Heiligen Geistes kennen sie nicht. Im 2. Timotheus werden diese Menschen beschrieben. 2. Timotheus 3. Und hier steht besonders letzte Tage, also in der heutigen Zeit. Gleich die ersten Verse. 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und jetzt werden die Menschen beschrieben. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Bis hierher dachte ich immer, das sind fleischliche, weltliche Menschen. Wenn man den Vers 5 liest, sieht man, dass es hier um religiöse Menschen handelt. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende dich ab. Das heißt, diese Menschen sagen, sie sind gläubig und tun diese ganzen Dinge, die da oben stehen. Also wahrscheinlich nicht alles auf einmal, aber eben, ja, Eltern ungehorsam, geldgierig und so weiter. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Nach außen hin scheinen sie als sehr gläubig, aber die Kraft zum Überwinden verleugnen sie. Sie sagen vielleicht, es geht nicht. Sie sind also selbstverliebt, prahlerisch, unheilig, steht sogar da, unheilig, hartes Wort, lieblos das Vergnügen lieben. Wir haben auch hier einige biblische Beispiele von religiösen Menschen. Also ein religiöser Mensch, nach meiner Überzeugung, war der Esau, der Kain. Der Kain hat geopfert. Aber was hat er geopfert? Feldfrüchte, er dachte, er, ich muss doch kein Lamm schlachten. Diese grausame Sache, da muss er nicht sein. Ich opfere von meinen besten Früchten. Gott muss das einfach mögen. Er hat den Erlösungsplan nicht verstanden. Letztendlich steht er Kain für Leute, die einen Gottesdienst machen, wie es ihnen gefällt. Und der Abel steht für Leute, die einen Gottesdienst machen, wie Gott es gesagt hat. Der Judas war ein religiöser Mensch. Der hat sich Gott nur so weit angeschlossen, wie es Vorteile für ihn gebracht hat. Also er hat nicht alles übergeben. Pharisäer, ganz klar, waren religiöse Menschen, die haben sogar Jesus gekreuzigt. Bitte?
Der Jüngling.
Der Jüngling, genau. Der nicht alles, das war ihm zu viel, der Preis, die ganzen Sachen, die er hatte, Jesus zu geben. Und in Matthäus sagt Jesus zu den Leuten, in Matthäus 15, 8 und 9, zu den religiösen Menschen, Matthäus 15, 8 und 9. Dieses Volk, heißt hier, naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Vergebliches Dienen. Sie gehen, also ich sag's mal in unserer heutigen Zeit, am Sabbat in die Gemeinde. Sie halten Vorträge, sie zahlen ihren Zehnten, sie reden viel über gläubige Dinge. Trotzdem sind sie nach dem Wort Jesu vergebliche Diener, weil ihre Lehren Menschengebote sind. Sie legen sich diese Lehren zurecht. Sie hielten sich an Formen und Satzungen, aber ihr Leben war letztendlich eine Katastrophe. Das gab schon mal im Alten Testament, wo Gott das ganze System mit Nebukadnezar vernichten musste. Wir können das in Jeremia lesen. Kapitel 5, ab Vers 26. Jeremia 5, 6, ab Vers 26. Das sind harte Worte, die hier stehen übrigens. Denn unter meinem Volk finden sich Gottlose. Sie liegen auf der Lauer, ducken sich wie Vogelsteller, sie stellen Fallen, um Menschen zu fangen. Wie ein Käfig voller Vögel geworden ist, so haben sie ihre Häuser mit Betrug gefüllt. Auf diese Weise sind sie groß und reich geworden. Sie glänzen vor Fett, auch fließen sie über vor bösen Taten. Für das Recht sorgen sie nicht, für das Recht der Weisen, um ihnen zum Gelingen zu verhelfen. Und die Rechtssache der Armen führen sie nicht. Sollte ich dies nicht heimsuchen, spricht der Herr, ja, sollte sich meine Seele an einem solchen Volk nicht rächen. Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung. Und mein Volk liebt es so. Was wollt ihr aber tun, wenn das Ende von all dem kommt? Wenn man noch andere Verse dazu nimmt, da heißt es, gerade Jerusalem und Juda war es üblich, Ehebruch zu begehen. Teilweise sind sogar die Kinder ins Feuer geschmissen worden, um die Götter, also andere Bräuche angenommen worden, um die Götter milde zu stimmen. Es wurde gelogen, betrogen, keiner traute mehr dem anderen. Also war Katastrophe im Volk Gottes. Und letztendlich wurden sie vom Teufel getäuscht und betrogen. Oder man kann es anders sagen, sie haben sich täuschen und betrügen lassen. Weil keiner muss es, auch in unserer heutigen Zeit nicht. Wir haben die Bibel, wo ganz klar geschrieben steht, was Wahrheit ist. Und es gab es ja auch zur Zeit Jesu. Und wenn ihr seht, was Jesu und auch Johannes der Täufer zu solchen Menschen gesagt hat, da denke ich mir, boah, darf man sowas sagen? Jesus selbst hat zu den Pharisäern teilweise gesagt und zu den Schriftgelehrten Ottern gezüchtet, Schlangenbrut. Warum? Er wollte sie aufrütteln. Weil manchmal muss man so hart reden, sonst wachen Leute nicht auf. Diese Geschwister, die so handeln wie Timotheus oder Jeremia oder was wir jetzt gelesen haben, haben nach dem Wort der Bibel keinen Frieden, keinen inneren Frieden, keine wahre Freude. Sie sind nicht wirklich frei. Sie denken, dass alles in Ordnung ist. Aber ihr eigener Intellekt, ihre eigene Intelligenz kontrolliert sie. Sie kennen die Bibel, studieren sie aber ohne den Heiligen Geist. Und dann ist es wirklich so, wenn ich den Geist Gottes nicht habe beim Bibelstudium, was im 2. Korinther steht, 2. Korinther 3, 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, wenn ich den Heiligen Geist nicht habe. Das heißt nicht allgemein, dass mich der Buchstabe tötet. Mit dem Heiligen Geist macht er mich lebendig. Wenn ich es aber verkehrt verstehe, dann arbeitet die Bibel gegen mich, sage ich mal. Diese religiösen Menschen zeigen nach außen hin ein gläubiges Leben. Sie überwinden durch ihren eigenen Willen. Und letztendlich, wenn man das durchdenkt, ist es sogar Anmaßung, weil sie sagen, sie brauchen Gott nicht zum Überwinden. Sie machen das selbst. Sie fallen immer wieder und können nie eine Sünde für immer aus ihrem Leben verbannen. Das ist nichts dagegen zu sagen. Man kann immer wieder fallen. Sollte zwar nicht, aber wenn man fällt, kann man trotzdem immer um Vergebung bitten und der Geist Gottes wird es schaffen, dass die Sünde aus dem Leben verbannt wird. Auch wenn es 10 Jahre dauert oder 3 Jahre oder 2 Monate. Besser ist es sofort natürlich. Aber ein religiöser Mensch kann nie endgültig die Sünde überwinden. Das ist nicht möglich, weil sie den Heiligen Geist nicht in ihr Leben einlassen. Sie haben auch nur einen Teil des Lebens übergeben. Oftmals sehen religiöse Menschen das Leben anderer Menschen durch ihre Augen. Sie haben oftmals einen Richtgeist. Sie sind der Maßstab. Und wenn jemand es nicht macht, was sie sagen, dann sind sie automatisch verkehrt. Man macht also das eigene Leben zum Maßstab für andere. Und wir haben ja damals, die Geschichte wiederholt sich. Wir haben damals diese Menschen gehabt und in der heutigen Zeit haben wir sie auch. Wir haben es am Anfang gelesen. Laodicea. Und nach der irrtumslosen Bibel ist es so, dass viele in unseren Gemeinden so ein Denken entwickelt haben. Gibt es Hoffnung? Wie hat einer mal gesagt, es gibt nichts Schwereres, als einen lauwarmen Laodizianer aufzuwecken. Aber es gibt Hoffnung, wenn man seinen Zustand erkennen will. Sprüche 2,7, da heißt es, ein Prinzip, das Gott hier gibt, erhält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Andere Übersetzungen sagen, den Aufrichtigen wird's gelingen. Wenn man also aufrichtig seinen Zustand erkennen will, dann wird auch Gott sorgen, dass man es erkennt. Also ich selbst, nachdem ich diese Verse in Offenbarung 3,18 verstanden habe, 3,15, 16, habe dann gebetet, Herr, zeig mir, was nicht passt in meinem Leben. Und ich war erschrocken, was der Herr mir alles gezeigt hat. Und er hat ja Heilmittel gegeben. Wir kennen diese Heilmittel in Offenbarung 3. Da stehen sie im Vers, ich muss selber sehen, 18 denke ich ist es. Ja, 3 Vers 18. Jesus gibt also ein Heilmittel, 3 Stück sogar, wie man diese Lauwarmheit bekämpfen kann. Er sagt erstens, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Zweitens, weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und drittens, Augensalbe für die Augen, damit du sehen kannst. Geistliche Augen natürlich. Augensalbe, das der Heilige Geist zeigt, in Johannes 16 steht, dass diese Augensalbe der Heilige Geist ist, der uns überzeugt von Sünde, von Gericht, von Gerechtigkeit, damit wir sehen können, was nicht passt. Weiße Kleider hat mich sehr erschüttert. Das heißt nämlich, viele Laodizianer haben Jesus nicht angenommen. Sie sind werksgerecht letztendlich. Sie, aus ihrer eigenen Kraft, weil sonst bräuchte man keine weißen Kleider. Und im Feuer geläutertes Gold ist Werke, die durch die Liebe geschehen. Das heißt, Werke, die Gott vorbereitet hat, Werke, die er mir vor die Füße legt, dass ich sie erkenne und auch tue. Also die ersten Werke. Zurück zur ersten Liebe könnte man auch sagen dazu. Die Geschichte lehrt, ist auch ein hartes Wort. Wer bis zum Ende religiös bleibt, der wird letztendlich die treuen Glieder, also die Geistlichen der Gemeinde Gottes bekämpfen und schlimme Dinge tun. Siehe die religiösen Menschen zur Zeit Jesu. Sie haben Jesus gekreuzigt. Von der eigenen Gemeinde wurde Jesus gekreuzigt. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen noch, da haben wir den fleischlichen Menschen beschrieben, der seine Begierden ohne Bedenken auslebt. Den geistlichen Menschen, geistliche Menschen trachten nach dem Reich Gottes. Sie werden Überwinder durch die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und die religiösen Menschen, der Römerbrief, wir haben es gelesen, beschreibt sie, dass Jesu Geist nicht in ihnen ist. Sie versuchen aus sich selbst heraus ein geistliches Leben zu führen. Jeder von uns kann sich jetzt zu einer dieser Gruppen zuordnen, denke ich. Ich glaube nicht, dass hier in der Gemeinde jetzt ein fleischlicher Mensch sitzt, sonst wäre er nicht hier. Aber wer sich als geistlich erkannt hat, den bitte ich, dass er immer mehr zulässt, dass er im Glauben wächst und das Reich Gottes voranbringt, dass Jesus bald kommen kann. Wer sich als religiös erkannt hat, den bitte ich, dass er sein Leben überdenkt und mit Gott ernst macht, sich ihm ganz übergibt, um wirklich das wahre Glaubensleben kennenzulernen. Und wer sich unsicher ist, der bete zum Herrn um Augensalbe, damit der Heilige Geist wirklich den wahren Zustand offenbaren kann. Also ich wünsche mir, hier in Neumarkt natürlich, in Marienberg, weltweit, dass wir eine durch und durch geistliche Gemeinde werden. Dass wirklich jeder vom Geist Gottes getrieben wird. Und die Folge wird sein, dass wir den wahren Frieden haben, den nur Gott geben kann, wahre Freude, wahre Freiheit, wahre Liebe. Und wenn man Johannes liest, ist das Kennzeichen, wir haben viele andere Kennzeichen natürlich auch, Aber das Kennzeichen, wo die meisten Leute zu der Gemeinde kommen, ist die Liebe unter den Geschwistern. Und wenn das weltweit praktiziert werden würde. Es war nur einmal in Jerusalem, da wurde es praktiziert am Anfang. 5.000 an einem Tag in Jerusalem. 3.000, 5.000. Ich würde mich freuen, wenn 500 in Nürnberg wären. Im Jahr. 50, okay. Man soll ja groß denken. Ne?
Naja, wenn man mal klein anfängt, dann sollte man sich überlegen, was größer wird. In Jerusalem waren 70.000.
An einem Tag?
Nee, aber insgesamt.
Insgesamt, was man zusammenzählt. Ja. Also man kann sich freuen, Gott wird irgendwann dafür sorgen, dass nur geistliche Leute da sind. Aber wenn man jetzt religiös ist, kann man ja mit Gott zusammenarbeiten, dass immer mehr geistliche Mitarbeiter für den Herrn sind. Und dann werden die Leute von außen nur so hereinströmen. Und ich wünsche mir, dass Gott uns das segne, dass dieser Zustand bald eintrifft. Weil wenn es eintrifft, dann wird die Welt sehr, sehr schnell gewandt sein und dann dieser ganze Schlamassel, der hier auf Erden noch ist, zu Ende sein. Gott segne uns in diesem Sinn. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir so ein klares Wort haben, dass wir auch den Geist der Weisheit haben und dass du uns dadurch lehrst, das Leben bringst und unbedingt möchtest, dass wir errettet werden. Wir danken, dass du es erlaubt hast, dass der Herr Jesus hier auf die Erde kommt und diesen Schmerz ertragen hast. Wir danken, Herr Jesus, dass du dich bereit erklärt hast, so zu werden wie wir und diesen Hunger, diesen Durst, diese Müdigkeit, aber auch diesen Spott, diesen Hohn, diese Gleichgültigkeit und Trägheit der Menschen und zum Schluss, wie sie dich gefoltert, brutal niedergemacht haben und sogar gekreuzigt, dass du das ertragen hast für uns. Für jeden einzelnen von uns wärst du gekommen und wir danken, dass du über Heiliger Geist uns zum Glauben geführt hast, uns zu Jesus geführt hast und uns weiter durchs Leben führst, dass man immer mit dir rechnen kann. So danken wir dir, dass wir dieses Opfer annehmen konnten und schenke bitte Gnade, dass wir das, was wir im Geist angefangen haben, dass wir es nicht im Fleisch beenden. Lass uns weiter mit dir zusammenarbeiten und dass du uns weiter zum Guten umwandeln kannst, dass wir wirklich den Menschen zeigen, wie schön es ist, ein Christ zu sein, dass wir nach außen hin diesen Frieden, diese Freude im Glauben ausstrahlen und dadurch du immer mehr ansprechen kannst. Bitte segne uns und schenke Gnade, dass du die ganzen Gemeinden weltweit in besonderer Weise, in dieser Weise auch ansprichst, wir alle ein immer größeres Licht werden und du bald kommen kannst. Herr Jesus, wir bitten es in deinem Namen und danken, dass du es getan hast. Amen.